Podcast.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
Herzlich willkommen, liebe RefLab-Hörerinnen und Hörer, zum Stammtisch. Ja, richtig gehört, der Stammtisch geht in eine neue Staffel. Stefan und Johanna sind hier mit mir im Studio, ich bin Evelyn. Der Stammtisch, der ist eigentlich tot gewesen, oder Stefan? Du hast das ja seit einem Jahr, haben wir das diskutiert an den Sitzungen immer wieder. Wie ist er jetzt der zurück von den Toten?
Ja, genau, er ist wieder da. Ist ja auch so gewesen, dass wir uns wirklich schweren Herzens von dem Stammtisch getrennt haben. Wir haben einfach irgendwann gemerkt, das bindet so viele Ressourcen und Gedanken und Kräfte, dass wir das jede Woche mitmachen und stresst und so. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das wirklich vermisst. Also das war so das Ding gewesen, wo wir recht viele E-Mails haben bekommen, hey, wollt ihr nicht wieder und es wäre doch vielleicht doch und ihr könnt ja nur alle zwei Wochen und so. Und so haben wir das so gefühlt bei jeder zweiten Teamsitzung wieder behandelt, bis irgendwann einfach alle erschöpft waren nach einer langen Sitzung. Und ich glaube, Luca war es gewesen, einfach gesagt, okay, es gibt wieder Stammtisch.
Wir sind wieder an damit und das immer mit der ersten Folge der neuen Staffel. Wir haben heute ein Thema, wo wir drauf gekommen sind, wegen einer SRF-Reporter-Sendung Anfang Woche. Und zwar ist es darum gegangen, macht Verzicht glücklich. Mona Fetsch hat mit verschiedenen Leuten geredet, die auf Sachen verzichten. Und da können wir gerade am Anfang auch sagen, wir reden über Verzicht, bewussten Verzicht. Also es geht nicht darum, dass man sich Sachen nicht leisten kann. Oder nicht vertreibt oder so, sondern dass man wirklich bewusst auf etwas verzichtet. Da hat es in dieser Reportersendung ja verschiedene Leute gehabt. Wir haben ja alle geschaut, aber jetzt soll es ja nicht um eine Sendung gehen, die ihr vielleicht nicht gesehen habt, die zuhört. Johanna, du würdest die verschiedenen Konzepte von Verzicht kurz zusammenfassen.
Ja, ich bin ja ein Stammtisch-Novize und ein bisschen, es wurde auch ein bisschen sozialer Druck ausgeübt, aber was? Ich habe dann gemerkt, mir wurde gesagt, das ist ein ironischer Stammtisch. Dann habe ich mir gedacht, ja, das ist auch was für mich. Da geht es mir eigentlich wie mit den Bärten, Stefan. Also Bärte sind für mich okay, wenn es ironische Bärte sind, okay. So Hipster-Bärte. Und Stammtisch ist okay, wenn es ein ironischer Stammtisch ist, und das ist es, weil da sitzen auch Frauen. Mhm. Und unser Thema, wie Evelyn gerade schon sagte, Minimalismus. Wer diskutiert sonst das an so einem Stammtisch? Und ja, wir haben diese Sendung alle wirklich von Anfang bis Ende geschaut. Das ist eine fantastische Sendung, weil da einfach ein Spektrum abgedeckt wird von verschiedenen zeitgenössischen Verzichtstypen. Aber wir diskutieren das heute so, dass wir zwar das im Hintergrund haben, aber wir schauen da vor allem auf die Typen, und da kann sich ja in den verschiedenen Typen auch, können wir uns selber wiederfinden, oder auch die Zuhörer können sich da wiederfinden. Da ist zum Beispiel der digitale Nomade, der permanent in Langstreckenfliegern sitzt und ihm ist wichtig Mobilität und Freiheit. Und dafür reduziert er sein irdisches Habe auf das, was in einen Rucksack hineinpasst. Dann der zweite Typ, klassischer Hippie, Aussteiger. Und zwar in Extremform, ähnlich wie der digitale Nomade, verlässt er die feste Behausung, geht zum Beispiel in eine Jurte. Hier ist es die bewusste Einfachheit und die Naturnähe, die das attraktiv macht. Dann der dritte Typ, der Introvertierte, der einfach mit dieser Hyperkommunikation im Social-Media-Zeitalter nicht mehr leben kann. Er kann nicht mehr denken, er hat keine ruhige Minute mehr. Im Extremfall entsorgt er sein Handy. Und eine weitere Figur, die das Leben in Fülle ausgeschöpft hat und dann aber merkt, ich möchte eine radikale Änderung und auch ein vielleicht religiöses Bekehrungserlebnis hat. So eine moderne Maria Magdalena-Figur ist da auch in dieser Reportage gewesen. Und schließlich der letzte Typ, den ich am spannendsten finde, das ist der ganz junge Mensch, der Zero-Waster sein möchte. Der ist der einzige von diesen Typen, dem es nicht nur um sich selber geht, sondern auch um den Planeten. Und der sagt, kein Plastik und vielleicht in der Studentenküche eine Bioanlage, also Biokompost macht. Und ja, da glaube ich, was diesen Typen anlangt, da herrscht bei unserem Stammtisch schon ein bisschen Zündstoff für Kontroversen.
Stefan, du hast einen Wegwerf-Kaffeebecher vor dir. Jawohl. Willst du gerade etwas dazu sagen?
Ja, also zuerst mal gut, dass ich um diese Zeit noch kein Bier trinke, oder? Mhm. Und dann, das stimmt tatsächlich. Ich kann sagen, als ich die Reporter-Sendung geschaut habe, und dem letzten Typ, das ist ja Carla Opetnik gsi, wo Minimal Waste Lab hat zugelost und zugeschaut, ist irgendwann gekommen, dass ihre ganze Müll von x Wochen in so einem kleinen Glas drinnen ist. Und ja, ich tue meistens beim Fernsehen ein bisschen rumlaufen und bin gerade dran, so meinen Müll zusammen zu machen. habe dort so Papiersäcke gerade reingemostet und noch zwei Dosen, die sind rumgestanden, und habe gemerkt, dass ich in dem Moment denke, ja, also jetzt finde ich sie schon ein bisschen extrem mit ihrem Müllding. Und nachher habe ich gemerkt, eigentlich bin ich aber noch viel extremer, nämlich so auf eine ganz, ganz ignorante Art. Und trotzdem, auch wenn ich das alles eingesehen und im Kopf verstand, ist mir irgendwie nicht so ganz sympathisch geworden mit dem Minimal Waste, mit dem Zero Waste.
Weil es so etwas Dogmatisches, Moralisches hat, oder warum nicht sympathisch? Hättest du nicht gerne einen Wurmkompost bei euch in der Wohnung?
Hey, den Wurmkompost fände ich im Fall noch das Einfachste. Das fände ich nicht so schlimm. Nein, mir hat so die eine Aussage, die habe ich irgendwie wie durchgespürt, und die ist nachher sogar explizit gekommen, was ich gesagt habe, ich bin nicht part of this shit. Und ich habe das so krass gefunden, weil ich finde so, das ist etwas, was ich wirklich nicht möchte sagen. Das ist etwas, was ich nicht so empfinde oder fühle. Und natürlich gibt es x Entschuldigungen für die eigene Ignoranz, warum man Sachen nicht besser macht. Und ich sehe, dass ich da ganz, ganz viel Luft nach oben habe. Aber die Idee zu haben, dass ich mich quasi von einer Gesellschaft, die es zu einem enormen Wohlstand hat gebracht, zu einer wahnsinnigen Lebensqualität, einfach so mit einem Handschütteln davon verabschiedet und sage, ich bin nicht part of this shit. Das ist so etwas, was mir so mega zuwiderläuft, weil ich wirklich würde sagen, nein, ich liebe die Gesellschaft, das ist der geilste Moment zum Menschsein in der ganzen Menschheitsgeschichte, und es ist grossartig, was wir für eine Kultur sind, und ich bin so, so dankbar und irgendwo aber auch stolz, Teil zu sein davon.
Stefan, könntest du damit leben, wenn man es ein bisschen dreht und sagt, ich will mich bemühen, ich will einfach ja nicht Teil des Shits sein, wo es nicht sein muss, wo ich was tun kann?
Ja, weißt du, wenn es so in eine Richtung geht, ich möchte irgendwie gerne aufmerksam werden auf das, eben jetzt zum Beispiel Kaffeebecher, gell? Könnte man tatsächlich ein Tassel nehmen?
Immer in ein Karton, gell?
Ja, genau. Und ich tue es sicher in Papiersammlung. Nein, wenn es um solches Zeug geht, dann finde ich ja, das fände ich voll gut. Wenn es aber irgendwie so darum geht, dass man so sagt, hey shit, der Planet ist im Fall am Untergang und ihr habt es irgendwie alle versifft und wir sind jetzt so kurz vor dem Exitus, wo uns alle betrifft, dann denke ich so, ja, es ist vielleicht irgendwo auch eine Art apokalyptische Vorstellung, die am eigenen kleinen Leben einfach unendlich viel Sinn und Bedeutung muss geben. Wenn ich jetzt nicht unbedingt in der Abfallvermeidung und der Mülltrennung würde ich suchen selber.
Ja, jetzt sage ich, warum ich den Typ so sympathisch finde. Also es ist ja die ganz junge Generation. Es sind diese Fridays for Future, Generation. Und was ich schwierig finde, ist also quasi, dass man sie machen etwas, also nicht nur egoistisch. Also es ist auch wirklich ein, also sie haben den Planeten, sie haben die ist das zukünftige Leben auch im Blick. Und egal, was sie machen, da kann man immer sagen, ihr seid ja Kinder des Wohlstands, ihr habt ja keine Ahnung. Und was ihr da macht, ist eigentlich auch noch eine Form von Luxus. Und das finde ich als Argumentation so ein bisschen schwierig.
Also da bin ich voll bei dir. Ich finde das ja gar nicht sympathisch, wenn man dem Ganzen so begegnet. Das wäre auch nicht mein Gefühl, das ich jetzt hätte dem gegenüber. Ich würde nicht irgendwie sagen, ja, die sind einfach alles Wohlstandsverwahrloste und sind jetzt rum irgendwie im Müll am Umwühlen. Das ist wirklich nicht mein Bild. Ich habe auch nicht... Ich finde es auch irgendwo berührend, dass man wie sagt, ich möchte gerne so Teil sein von dem Ganzen, dass das weitergehen kann. Das fände ich quasi wie die positive Formulierung davon. Also so zu leben, dass ich als Teil von dem lebe und darf hoffen, dass man so auch noch weiterleben kann. Das wäre für mich eine tolle Vision. Aber sobald es nachher so in das schon fast Ressentiment kippt, eben not part of this shit, wird es für mich irgendwie so ein bisschen sehr undankbar, finde ich. Mona Fetsch hat so als Generationenkonflikt schon fast ein bisschen eingeführt, oder? Was sie so gesagt, wir haben verschwenderisch gelebt, nachher der Dotter wie der Kaiser.
Ja, Leutenegger.
Ja, Hausi Leutenegger, oder? Das huren Original.
Mit vier Wohnsitzen auf der ganzen Welt mindestens.
Genau, oder? Ja. Aber schon auch wahnsinnig überzeichnet,
ja, zeigt wird,
aber egal, ja. Oder? Und er liebt das ja, glaube ich, auch. Aber was so wie das Ding ist, hey, und jetzt kommen wir und bringen dir neue Aufmerksamkeit auf das Thema. Und das finde ich starker dran. Das finde ich starker dran. Aber eben, bitte so mit einer Zukunftsvision, die irgendwie sagt, hey, wir sind alle im Netz zusammen und das Ding soll weiterhin tragfähig sein. Das andere nachher so, ja, ich habe halt gleich noch zwei Röhrchen daheim, ich habe irgendwie einfach voll vergessen zu sagen, dass ich mein Getränk ohne Röhrchen möchte, aber ich nehme es dann wenigstens mit heim, dass ich es nochmal brauchen kann. Das ist irgendwie für mich so, das hat schon fast wieder etwas Zwanghaftes, wo mir nicht gefällt. Und das, was mir eben gefällt, wäre so wie die Vision dahinter, das Leben kann weitergehen.
Also das sind ja all die Arten von Verzicht, sind ja eigentlich individuelle Entscheidungen gewesen, wo du hast vorhin gesagt, es gibt einem vielleicht Sinn im Leben, auf das jetzt zu verzichten, zugunsten vom Klima. Und die These vom Film, oder die Frage vom Film war ja, macht Verzicht glücklich? Was meint ihr? Also ich habe letztes Jahr gezügelt und habe gemerkt, ich habe gefühlt ein Drittel von meinem Zeug weggegeben. Das hat mich schon entlastet. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Wie geht es euch?
Ja, also ich empfinde genau wie du. Ich bin vor einem halben Jahr umgezogen von Berlin in die Schweiz und das war ja mitten in Corona. Und da habe ich einfach nur zwei Gepäckstücke gehabt und bin mit dem Zug gefahren. Und ich merkte, damit habe ich super gelebt ein halbes Jahr. Und ich habe auch ganz wenige Möbelstücke gehabt und ich wollte nicht bei einem bekannten schwedischen Möbelhersteller jetzt alles schnell besorgen und die Brocki waren zu. Und das war eigentlich eine sehr interessante und lehrreiche Zeit, weil man wirklich merken kann, was braucht man unbedingt und was eben nicht. Und daran halte ich jetzt fest. Daran, so möchte ich weiterleben. Also ich bin ganz geizig, was zusätzliche Dinge anlangt. Also die müssen sich sehr bewähren, um in meinem Haushalt eingehen zu dürfen. Warum? Weil mich das frei macht. Das macht mich glücklich. Das gibt mir so wie so eine Folie, diese weiße Wand, wo ich denken kann, wo ich ich selber sein kann.
Fühlt sich denn auch noch nach Verzicht an? Weißt du, so wenig zu haben?
Eben nicht. Wir sprechen ja hier über freiwilligen Verzicht, sondern es ist auch ein Luxus. Und das ist mir klar, weil ich habe das Glück, eine schöne Wohnung, eine schöne Altbauwohnung zu haben. Die ist auch ohne Dinge, hat die starke Atmosphäre.
Und ist ja letztendlich irgendwo auch wie ein modernes Bild für Wohlstand, oder? Also die Altbauwohnung mit hohen Decken, vielleicht noch ein bisschen Stuck, tolle Fenster, wo nachher eben gerade nicht überstellt ist, sondern fast leer ist, irgendwo auch etwas Cleans hat, das ist ja irgendwie schon wie ein neues Bild für Wohlstand, würde ich sagen. Also eben gerade nicht, dass mit dem vollgestopft, das Zeug kommt aus der Schublade raus, die Regale sind dreifach besetzt oder so, sondern so wie eine Art Coolness und Cleanness, wo so ein Raum auch kann ausstrahlen. Ich selber merke natürlich, bei mir ist das jetzt nicht etwas, was ich überhaupt als Verzicht auf den Schirm bekommen habe, sondern bei mir ist das so mit Marie Kondo, wo das ist auf Netflix, habe ich das geschaut und das hat mich total fasziniert und was für mich zurückgeblieben ist, also mein Kleiderschrank sieht schon wieder anders aus zum Teil. Ich rolle aber immer noch.
Also man muss vielleicht kurz erklären, Marie Kondo, die Aufraum-Spezialistin von Japan, die jedes Objekt anschaut und fragt, löst es Freude auf? Wenn löst es Freude aus? Und wenn nein, weg damit.
Genau, dann bedankt man sich noch einmal und tut es weg.
Genau.
Und bei mir hat das mindestens insofern geholfen, als dass, bevor ich mir etwas kaufe, frage ich mich, macht es mich fröhlich? Und zwar nicht das Kauferlebnis selber, also nicht das, was im Laden in dem Moment ist, sondern ich stelle mir nachher vor, ich habe es daheim, wo tue ich es her? Wenn ich das erste Mal muss waschen oder putzen, habe ich nachher immer noch Freude und so. Und das ist so eine Art selbstregulative Gedanke, wo mir recht fest hilft.
Also jetzt kaufst du weniger?
Ich würde sagen deutlich. Also ja. Wenn ja, ich bin wie schwer zu kriegen über die Idee, dass ich sollte verzichten, mir Sachen zu kaufen, weil wir den Planeten müssen retten. Weil ich irgendwie immer denke, das hat so wenig Impact, was ich mache. Und ich weiss, das ist mega ignorant. Aber mir funktioniert es mindestens nicht. Aber die Idee, mich zu fragen, hey, macht dich das glücklich und wie lange und was verbinde ich eigentlich damit, hilft mir zum Teil zu merken, dass ich etwas kaufe, zum Beispiel letztens gerade einen Tracking-Rucksack in einer anderen Größe als dem, den ich habe. Das Bild dahinter ist, dass ich mit meiner Familie von SAC-Hütte zu SAC-Hütte laufe. Jetzt, das wird nie passieren, weil meine Familie hasst SAC-Hütten. Oder? Und dann merkst du, du stehst eigentlich dort und willst dir etwas kaufen für ein Erlebnis, das du nicht wirst haben.
Okay.
Und das Erlebnis selber wäre das, was die Freude machen und nicht der Kauf von dem Ding.
So funktioniert ja Marketing, dass man ein Lebensgefühl verkauft und nicht ein Produkt. Ja. Wir haben noch überlegt im Vorfeld zum Stammtisch, dass wir als Reflab ja auch jeweils gerne möchten, einen Bezug machen zu irgendwie religiöser, kirchlicher, biblischer, theologischer Thematik von dem. Und da sind wir ja mit dem Minimalismus, haben wir ja da ein riesen fruchtbares Feld von Schätzsammeln im Himmel, wo Jesus sagt, bis zu Gott versorgt einen, macht er keine Sorgen. Oder wenn jemand zwei Mäntel hat, soll er einen weggeben, jemandem, der keinen hat. Und dann auch das Thema Askese, das ist ja quasi Minimalismus in den ersten paar Jahrhunderten, oder?
Ja, da habe ich eine These mitgebracht, nämlich dass Vergeistigungsaskese heute keine so große Rolle mehr spielt. Und ich sage da jetzt einfach, ich finde das richtig gut.
Was heißt Vergeistigungsaskese?
Ja, also ich verzichte, ich sterbe dem irdischen Leben ab, um geistiger, spiritueller zu werden. Also wir haben das im Christentum, wir haben das im Buddhismus. Vielleicht ich sage mal, das extremste Beispiel, das es, glaube ich, gibt. Die Sokushin Butsu-Richtung kennt sowas wie lebende Buddhas. Das nennt sich lebende Buddhas, aber die leben dann eigentlich nicht mehr. Das ist es ab dem 9. Jahrhundert. Und das ist eine Praxis, wo du in 3000 Tagen dem irdischen Leben abstirbst. Die ersten 1000 Tage verbrennst du das ganze Fett und dehydrierst dich. Die zweiten 1000 Tage isst du nur noch Baumrinde und Wurzeln, beizt dich innen. Also Bakterien und Würmer haben gar keine Chance mehr. Und die dritte Phase, wieder 1000 Tage, wirst du schon in der Gruft eingeschlossen. Und im Lotussitz wirst du dann wirklich, wenn das glückt, ein lebender, konservierter, ein lebend Mumifikat, ein lebender Buddha und genießt auch eine gewisse Anerkennung. Also, und ich finde, das ist natürlich wahnsinnig extrem, aber es zeigt, das geht schon in eine Richtung, da würde ich sagen, nein, da ist ein großes Missverständnis dahinter.
Haben wir ja in der christlichen Tradition gerade in den ersten Jahrhunderten krass mit den Säulenheiligen, wo man nachher dann wirklich quasi pilgernd ist, besuchen, wo auf so kleinen Plattformen tatsächlich auf Säulen in der Wüste oder wo auch immer gelebt haben und praktisch von gar nichts gelebt haben. Dahinter steckt natürlich immer das Ideal, irgendwie das Körperliche, das Fleischliche so weit zurückzudrängen, dass der Geist Platz hat und grösser wird. Ich glaube, wir sind dort tatsächlich an einem anderen Punkt und ich würde das als Erkenntnisfortschritt werten, nämlich, dass wir wie verstanden haben, dass das, was uns ausmacht oder das, was man Seele könnte nennen oder wie auch immer, gar nicht etwas ist, was vom Körper trennbar ist. Also, dass es nicht etwas ist, was unkörperlich ist oder einfach rein feinstofflich oder irgendwie solches esoterisches Zeug, sondern dass Körper und Geist letztendlich beide Sachen sind, die leiblich erfahren, durchlitten und auch am Wachstum gehindert oder gefördert werden. Oder? Aber dass das vielleicht wirklich das Konzept von einem Leib, wo wir eben nicht einfach haben, sondern wo wir sind, alles das, was man ist, das hilft wahrscheinlich tatsächlich solche krassen, ich sage es jetzt wirklich so wertend, Verirrungen auch im Selbstverständnis irgendwo abzuwehren. Oder?
Also, dass man den Körper auch in dem Sinn pflegt und hackt, also wie jetzt Lila von Holy Embodied würde sagen, oder schau, was dir gut tut und pflegt das auch, weil dein Körper ist ein Teil, also ist genauso ein Teil von dir wie dein Geist, oder dein Intellekt.
Ja, ich glaube, dort gibt es so wie das christliche alte Missverständnis, dass man irgendwie sagt, dein Körper ist ein Tempel für Gott oder für den Geist oder was auch immer. Und ich glaube einfach, das stimmt so nicht. Ich glaube nicht, dass der Körper ein Tempel ist, wo Gott drin wohnen kann, und darum müssen wir ihn irgendwie einfach mega gut in Schuss halten oder was auch immer. Sondern ich glaube, der Körper ist selber als Leib ein Sensorium, das Heilige, wo Gott, wo das absolute Transzendenz vom eigenen Leben erfahren wird damit. Also es ist etwas, das man sollte brauchen, weil es selber fühlt und wächst und lebt.
Und in dem Sinne nicht behindern, indem man es einschränkt und auf Sachen verzichtet. Wie jetzt, das ist ja extrem, Johanna, was du erzählt hast mit diesen lebenden Buddhas. Ich würde es eigentlich gerne wieder ein bisschen auf Stammtischniveau runterbrechen, wo wir da die Diskussion ein bisschen runterholen. Auf was, also hat euch der Film auch inspiriert, um auf etwas zu verzichten?
Also, ja, nein, das könnte ich nicht sagen. Nein, ich könnte nicht sagen, dass ich mich inspiriert hat, auf etwas zu verzichten. Was für mich eindrücklich war bei gewissen, die ich gesehen habe, also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Cedric Waldburger, der mit 64 Gegenständen gelebt hat, ist gar nicht gewesen, dass der mit 64 Gegenständen lebt, sondern er hat etwas ganz Entscheidendes für mich gesagt. Er hat gesagt, hey, ich habe die Freiheit gesucht für andere Menschen und für Projekte. Das war schon eine ausgerichtete Freiheit. Und er hat darum das, was er macht, gar nicht als Verzicht beschrieben, sondern als Essentialismus. Also sich zu fragen, was ist wirklich wichtig, was in meinem Leben bekommt, welchen Stellenwert und wie viel Energie lohne ich in das reinfliessen. Mhm. Und was tue ich dann zurückdrängen? Wenn wir jetzt mal absetzen von dem absolut konsequenten Perfektionismus, den er probiert durchzuziehen, dann finde ich das ein mega, mega toller Gedanke, wo ich wirklich so finde, das lohnt sich, jetzt nicht jeden Tag über das zu grübeln, aber sich das mal so jeden Monat einmal wieder zu fragen, ob die Prioritäten noch richtig gesetzt sind.
Also ich bin eigentlich voll einverstanden, aber ich finde, es hat auch etwas Langweiliges. Also er hat zum Beispiel nur noch schwarze Gegenstände und schwarze Kleider. Ja. Und das, also ich finde, dass da würde mir jetzt der Verzicht, also es wäre wirklich ein Verzicht, wenn ich würde sagen, ich tue zum Beispiel meinen Kleiderschrank so einschränken, dass ich nur noch eine gewisse Farbe habe oder dass alles unbedingt muss zusammenpassen, weil ich einfach auch Freude habe, um Sachen aus dem Kasten nehmen und zum Zeug ausprobieren und farbige und auch je nachdem der Stimmung angepasste Sachen rauszunehmen und zu tragen.
Und ich finde das auch mega wichtig, dass man das selber merkt. Und wenn ich jetzt aber ihn richtig verstanden habe, würde er wahrscheinlich sagen, hey, wenn mir das wichtig wäre und ich Freude hätte an dem, dann würde das quasi zu meinem Essentialismus gehören und bekäme eine wichtige Rolle. Also jetzt, sein Mindset kann ich mir sogar so vorstellen, dass er würde sagen, ich verzichte auf eine Küche, weil ich lieber einen begehbaren Kleiderschrank habe, wenn mir das wichtig ist. Mhm. Also so konsequent wäre
ich. Auch alles oder? Ganz sehr reflektiert. Völlig, und fokussiert. Ja.
Genau. Und ja. Ich selber könnte jetzt so konsequent nicht leben wie er, aber die Grundfrage, sich zu fragen, was muss ich eigentlich alles machen, um das aufrechterhalten, was ich habe, die finde ich mega wichtig.
Oder? Mhm. Und da kommt ja, glaube ich, auch recht viel eben Zeitverschwendung oder Energieverschwendung, die man hat, jetzt Gegenstände. Also der eine hat ja sein Handy vorgeschossen und das habe ich schon ein Stück weit verstanden, weil mir auch einfach sehr viel, also so funktionieren ja die Apps und die Websites, dass sie einem so lange wie möglich behalten und reinsaugen, also dass das überhaupt funktioniert, oder? Und das, mich hat das schon noch inspiriert, ja, der Fokus, das ist schon, das habe ich schon einen coolen Gedanken gefunden.
Ich habe das eben noch lustig gefunden, im Gespräch nachher, wo Barbara Bleisch und Mona Fetsch zusammen haben. Da hat ja Barbara Bleisch so der krasse Verzicht, wäre wirklich auf Mobilgeräte zu verzichten, oder? Mhm. Und ich bin eben gar nicht ganz sicher, ob das wirklich das Krasse ist. Also mir ist das wieder so wie zu radikal im Sinn, ich tue Versuchung oder das, was ich müsste lernen kontrollieren, einfach gerade ins Abseits stellen. Also es kommt gar nicht mehr in mein Leben rein.
Ah, du tust nicht den Umgang damit üben, sondern genau. Du tust es einfach weg.
Ja, und ich finde zum Beispiel, es gibt gute Gründe, ein Mobilgerät zu haben. Also, weil das hat auch ganz viel mit Freiheit zu tun. Ich kann zum Beispiel jetzt mittlerweile wirklich auch dank diesen ganzen Mobilgeräten 2 Tage in der Woche Homeoffice machen daheim. Das wäre ohne die ganze Technologie dahinter und Benutzung von diesen Apps einfach schlicht unverantwortlich und gar nicht möglich. Und für mich geht es so wiederum, wie brauchen wir die Technologien und Möglichkeiten so, dass sie uns dienen und nicht mehr quasi zu den Affen werden, die von irgendwelchen Apps umdirigiert werden. Oder?
Ja, also wir sehen schon, dass mit wem sich Stefan identifiziert. Und ich glaube, die Stärke dieser Sendung ist ja gerade, dass das Identifikationspotenzial hat. Und ich muss sagen, also ich kann sowohl mit dieser Hippie-Version, nur wäre mir das zu radikal, ein festes Haus hinter mir zu lassen. Das wäre mir zu radikal. Und auch das andere, dieses Introvertierte zu sagen, eigentlich, es gibt Tage, da würde ich das Handy am liebsten wegwerfen. Das kenne ich wohl und ist natürlich nicht ratsam für eine Social-Media-Redakteurin.
Ja, das stimmt. Wir arbeiten ja. Das ist auch ein bisschen mein Dilemma. Ich lösche immer wieder Instagram vom Handy zum Beispiel, weil ich merke, es braucht zu viel Zeit und Aufmerksamkeit. Und dann, wenn am Dienstag immer mein Reflab-Video hochgeht, wo ich ja Kommentare beantworten, wo kommen. Das ist wirklich ein
Dilemma. Und du wolltest nicht vor einem Kombi müssen hocken, um das zu machen, oder?
Das könnte theoretisch, gell? Ja.
Ja, aber
das wäre eine Option.
Aber ich finde, genau das ist eigentlich Kunst, die auch mit Glück zu tun hat, oder? Weil die Ursprungsfrage schon war, macht Verzicht glücklich? Und ich würde so wie sagen, es ist verdammt einfach, auf etwas komplett zu verzichten. Das weiss jeder Mensch, der schon mal gefastet hat. Es ist mega einfach, nicht zu essen. Es ist aber verdammt schwierig, so zu essen, dass man sich gut fühlt und das kann verantworten, was man isst. Und würde ich sagen, das ist etwas, was gut wäre, wenn ganz viele Menschen das so würden machen. Also was ich damit sagen will, ist, es ist mega easy, Handy wegschießen und einfach sagen, ich bin jetzt nicht mehr erreichbar, suche euch irgendwie Weg, um mich zu kontaktieren. Es ist mega easy zu sagen, ich habe gar keinen Sex. Es ist mega easy zu sagen, ich habe nur 64 Sachen. Aber das, was ich das Schwierige finde und wo ich auch glaube, dass Glück dahinter steht, ist, seinen Weg zu finden, wie viel Platz gebe ich welchem von diesen Sachen. Also wie viel Platz hat Sex in meinem Leben? Wie viel Platz hat zum Beispiel mein Smartphone in meinem Leben? Das auszutarieren und zu spüren, bedeutet, ich muss ständig mit mir in Kontakt sein und mit mir und mit der Realität aushandeln, was jetzt richtig ist.
Aber vielleicht braucht es für das manchmal auch einen radikalen Verzicht. Also sie im Reporterfilm, wo kein Sex hatte, 4 Jahre lang, lebt ja jetzt wieder in einer Beziehung. Und lebt auch wieder die Sexualität aus. Und ich habe mal ein Hörbuch gehört, wo es um Digital Detox gegangen ist, wo der Autor hat gesagt, du musst 2 Monate lang wirklich, wirklich verzichten, gar nichts mehr. Und nachher, wie aufbauen das, was du möchtest haben. Aber du brauchst wieder die Distanz, um nicht einfach immer wieder reinrutschen. Also ich habe zum Beispiel die Zeitbegrenzung für Instagram auf meinem Smartphone. Ja. Und das funktioniert natürlich nicht. Das hat einen Tag durch. Ja. Und nachher ignoriere ich immer Limit. Ignorieren. Okay, ja, genau. Heute kein Limit. Ja. Und dann bin ich wieder drin.
Das habe ich auch gerade
noch. Also vielleicht gibt es auch die beiden, genau. Die 2 Strategien.
Ich glaube einfach, es gibt noch eine 3. Strategie und die hat mir eben schon gedacht, die ist zum Teil auch vorgekommen. Also jetzt eben gerade bei der Tina, die auf Sex verzichtet hat oder beim Sedic mit diesen 64 Sachen. Und das ist wie gewesen, ich richte mich gar nicht so fest auf das aus, was ich vermeiden will. Weil das ist quasi wieder Aufhänger gewesen vom Storytelling von dieser Reportage. Sondern die haben doch viel stärker sich auf das ausgerichtet, was sie erleben wollen. Also die haben sich auf das ausgerichtet, was mehr Raum soll haben. Oder Sandra, die in dieser Jurte lebt, seit 6 Jahren, die hat ja eigentlich das gemacht, wie sie gesagt hat, es ist alles zu bequem gewesen, es ist nichts mehr passiert, es hat keine Veränderung gegeben. Jetzt, wo es unbequem ist, gibt es wieder Veränderung. Und was fange ich davon machen? Ich fange an, eine Leinwand aufzustellen, ein WC zu bauen, da. Also quasi wie, du merkst nachher an dem, dass du ein höheres Ziel verfolgst, wo du sagst, das ist mir wichtig, dass du Sachen machst, die eigentlich dort nicht reinpassen. Und mir denkt so der positive Impuls, zu sagen, das will ich sein, ist viel, viel stärker, also mindestens für mich, viel motivierender, als zu sagen, das möchte ich nicht sein.
Ich glaube, das ist dann eben auch die Chance, Dinge abzugeben, Identität nicht mehr als eine Art von Besitz von vornherein zu definieren, weil tatsächlich haben wir das sehr tief in uns drinnen, dass wir das selbst als Besitzer imaginieren, also die Identität als eine Art von Besitz von Dingen, Wissen, Erfahrungen, Erinnerungen. Und es ist ganz interessant anthropologisch, dass das keine Universalie ist. Das ist nicht überall auf der Welt so.
Okay. Wie wird denn sonst Identität konstruiert
oder selbst? Ja, zum Beispiel Also das wäre meine zweite These hier, dass wir eine Schnäppchenjäger- und Sammlerkultur sind. Also wir sammeln und wir strukturieren unsere Identität über die Dinge, die wir besitzen, und so sichern wir unsere Identität auch ab. Und unsere Kulturhelden sind reiche Sammler, die tolle Museen und aufbauen und so weiter. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel über Beziehungen, dass du deine Identität dadurch definierst, in welchen Beziehungen du stehst, zu anderen Menschen, aber auch zu anderen Wesen, zu anders als menschlichen Wesen, zur Natur, zur Umgebung und zu Gott. Mhm.
Und es wird dann eigentlich quasi so wie eine Art spiritueller Lebensvollzug, der sich jetzt gar nicht unbedingt nur auf eine Transzendenz ausrichtet, sondern auf eine Verbundenheit mit allem, was einem umgibt, oder?
Mhm. Und nicht materiell ist. Ich kann da vielleicht gerade den Bogen schlagen, wegen speziellen Sachen. Wir haben ja, wir finden jetzt gerade eine neue Blogserie an im RefLab, die heisst «Himmlisches Zeugs». Johanna, du hast da den Projektlead gehabt. Erzähl doch kurz, um was geht es da?
Ja, das starten wir jetzt, und da geht es eben, da schauen wir darauf, dass eben Spiritualität und Religiosität wird ja häufig mit den ganz großen Erfahrungen und Fragestellungen und Ansprüchen verbunden. Aber wir schauen auf die ganz alltäglichen und oft ephemeren Dinge und schauen, was da für Glückspotenzial drinnen stecken kann.
Ja, also so Gegenstände, die Artikel, die ich schon gesehen habe, in unserem Entwurfsordner, da geht es um Regenschirme, um Handseifen, um Wanderschuhe. Also wird eine Blogserie, die ihr ab jetzt eigentlich gleich auf reflab.ch findet.
Eigentlich hat das ja auch wieder ein bisschen zu tun mit dem Gedanken, dass irgendwie das, was Bedeutung hat oder uns wichtig ist, oder man könnte vielleicht sogar sagen, uns heilig ist, gar nicht immer irgendetwas Unkörperliches, irgendwo über uns schwebend, Immaterielles muss sein, sondern sich vielleicht genau an solchen Gegenständen kann festmachen, die vielleicht aufgeladen sind mit Geschichten, Bedeutungen, Erinnerungen, Düfte, die uns an etwas erinnern, whatever. Uns nimmt natürlich Wunder, wie das bei euch ist. Wie ihr das habt mit Verzicht oder auch mit einer Lust darauf, etwas zu besitzen und zu haben. Es gibt ja natürlich jetzt jenseits von dem, wo man so easy darauf verzichten kann, auch so ein Mindestmaß an Sachen, die man möchte haben. Und über das raus Luxus, den man sich ab und zu gönnt, schreibt uns doch, was das bei euch ist.
Genau, schreibt uns ein Mail an contact@reflab.ch oder schreibt einen Kommentar auf Social Media. Und der Stammtisch ist nächste Woche wieder da.
Mit einem Thema, das wir noch nicht wissen. Wenn ihr für das Ideen habt, immer auch gerne an contact@reflab.ch. Gute Woche.
Habt's gut. Tschüss.
Macht es gut.